Herr Falschgold liest Wilhelm Mobergs Der Roman von den Auswanderern, eine schwedische Chronik. Was erstaunt, sitzt der AfD-Wähler, der CDU-Wähler, der SPD-Wähler, der Linken-Wähler und mindestens die Hälfte aller Grünen-Wähler seit 2 Jahren vor dem LCD-TV und gucken Flüchtlingskrise. Der aufgeklärte Tagesschau-Redakteur zeigt weinende syrische Kinder und versucht das Argument, das sind doch alles nur Wirtschaftsflüchtlinge, mit Blut und Tränen zu erschlagen. Denn ausgerechnet im Wirtschaftswunderland wird das Argument aus wirtschaftlichen Gründen mit dem Relativierenden nur aus dem Rennen geworfen, ganz so, als wären die Gegenden zwischen Schwerin und Pasewalk oder Suhl und Gera deshalb ohne geschlechtsreife Frauen, weil diese in Ostdeutschland politisch verfolgt würden. Geschichte vergessen ist halt einfacher, als mal einen Sonntag mit der desillusionierten Mutter oder dem jammernden Vater zu verbringen oder, wenn diese zum Glück lebensfroh und zukunftstauglich sind, mal ein Buch außerhalb der Komfortzone zu lesen. Aber okay, ich gebe es zu, Bücher über die aktuelle Flüchtlingskrise würde ich mir als leichtgängiger Literaturbohem auch nicht antun, man sieht schließlich genug weinende syrische Kinder in der Tagesschau. Wie wäre es also mit einem 4-bändigen Werk über eine Flüchtlingsbewegung, von der es keine Bilder gab, ja, die weltweit überhaupt keine Wellen geschlagen hat, die so lange zurückliegt, dass sie emotional vernarbt ist, selbst für die Betroffenen und die, so kann man das heute, 120 Jahre später sagen, ein Erfolgsmodell ist. Ein solches Buch gibt es, es heißt Der Roman von den Auswanderern und ist von Wilhelm Moberg. Und da man im Radio den Anfangsbuchstaben des Vornamens nicht hören kann, erklärt der Untertitel des Buches eine schwedische Chronik. Aber Schweden sind keine Araber, sagte der CDU-Wähler. Schweden sind Europäer, korrigierte der SPD-Wähler. Schweden sind fast Deutsche, blökte der AfD-Wähler. Und die Grünen blicken auf ihre im Rindermull scharrenden Füße, denn auch sie haben da was gedacht und wissen jetzt nicht genau, ob sie das durften. Genau, sagte der Rezensent, fast alle haben irgendwie recht, aber wenn fast alle das Buch wenigstens anfangen würden zu lesen, wäre die Flüchtlingskrise vorbei. Denn die ethnische Nähe der schwedischen Landbevölkerung des Jahres 1850 solidarisiert emotional und die Gründe ihres Exodus in die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre schwierige und gefährliche Überfahrt, ihre Probleme mit dem Ankommen, all das wird im Buch so spannend und doch nüchtern erzählt und fundamentiert belegt, dass es den einen oder anderen dazu bewegen sollte, seine Ressentiments gegen nur Wirtschaftsflüchtlinge aufzugeben und die neuen Schweden mit Namen Mohammed, Rashid oder Abdullah willkommen zu heißen. Und nebenbei hat er noch 2000 Seiten fast uneingeschränktes Lesevergnügens hinter sich. Wir alle haben Karl May gelesen, wissen um des Ostsachsen Probleme mit der Wahrheit und waren und sind dennoch fasziniert von einer Welt am anderen Ende derselben. Kann diese Faszination am neu entdeckten Westen, die Karl May in fiktiven kurzen Abenteuerromanen mit Bösewichten, Scharfschützen und edlen Wilden schafft, über 4 Bände à 500 Seiten funktionieren? Ja, eindeutig. Empfohlen von einem schwedischen Stammgast in meiner lokalen Bar, musste viel Grund zur Skepsis gegenüber dem Buch überwunden werden. Der offenbare Stolz auf den Autor als Landsmann, von dem man in Deutschland noch nie gehört hat und der vielleicht die tatsächlich vorhandenen Qualitäten etwas vergrößert, die Überlänge des Werkes, der Zeitraum, die 1850er, die im Kontext von Revolutionen und Weltkriegen eher handlungsarm war, doch Wilhelm Moberg weiß, was er tut. Ein in seiner Heimat hoch angesehener Journalist, Historiker und Dramatiker entwickelt eine Herangehensweise, die, obwohl die Story fiktiv ist, das literarische Äquivalent zu einem pseudorealistischen Dokumentarfilm ist. Er verfolgt in vielen Szenen oder Kapiteln eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen, über die 4 Bände nicht mehr als 20 Personen, alle fiktiv, aber unterlegt mit Zensuszahlen und politischen Backstories aus und über dem Landstrich, aus dem sie kommen. Das informiert, aber es verbindet auch, fast jede Person bekommt ein Gesicht, erhält einen Charakter, wir finden sie cool, dumm, crazy oder lame. Moberg beschreibt deren Leben in Schweden und später in Nordamerika ohne zusätzlichen Spannungsbogen, denn den braucht es nicht. Was kann dramatischer sein, als dass jeder einzelne Handelnde einen Wohnortwechsel von 5000 Kilometern im 19. Jahrhundert vollzieht. Verstärkt wird der Pseudorealismus durch den Einsatz eines simplen, wenn auch meiner Erfahrung nach schwerst umzusetzenden literarischen Tricks. Jedes Kapitel fokussiert auf eine Person, wenn auch ohne unbedingt aus ihrer Perspektive zu berichten und, hier der Trick, verlässt dabei deren intellektuelle Ebene nie. Christina zum Beispiel, die Frau von Karl Oskar und Mutter seiner 3, dann 4, dann 5, dann 6 Kinder, hat selbst als Mädchen noch weniger gelernt als üblich, denn ihr Vater war der Meinung, dass man das als Frau nicht braucht. Und so ist ihr Weltbild im Grunde genommen auf die 10 Gebote und auf den sich daraus abgeleiteten Katechismus beschränkt. Ihr wurde die Wissbegier so gründlich ausgetrieben, dass Neues, Unverständliches einfach nicht verarbeitet wird. Dem Mann ordnet man sich unter, was er sagt, wird gemacht, er wird schon recht haben. Männer wissen sowas besser. Dafür beschützen sie dich, ist der Mann zufrieden, geht es den Kindern gut. Dieser aus der heutigen Sicht beschränkte Blick auf die Welt, wenn wir von ein paar Tälern im Einzugsgebiet der CSU absehen, wird in keiner Weise hinterfragt. Kein Kommentar, so sieht Christina die Welt, dort kommt sie nicht raus. Dir als Leser bleibt es überlassen, darüber nachzudenken, das ungerecht oder gerechtfertigt, nachvollziehbar oder idiotisch zu finden, keinerlei Unterstützung in diesem Kapitel vom Autor. Das passiert eventuell im nächsten, wenn ihr Mann Karl Oskar bei weitem nicht der gebildetste unter den Auswanderern, aber ein Typ mit beiden Beinen auf der Erde und immer in der Lage, sich selbst zu helfen, über seine Frau nachdenkt, die aus ihrem Heimweh, ihrer Sehnsucht nach einem Pastoren und der Angst vor Indianern nicht herauskommt. Dieses Nachdenken passiert nicht in heldenhafter Romantik und frauenverstehenden Seufzen, auch Karl Oskar ist ein Kind seiner Zeit, aber, so wie es in dieser Zeit und individuell durch die Erfahrungen der Auswanderung zu einer Veränderung von Ansichten kam, passiert auch bei Karl Oskar was im Kopf. Aber langsam, ganz, ganz langsam. Auch hier keine äußere Perspektive, so denkt der Schwede. Mit diesem simplen literarischen Trick erzeugt Moberg sowohl Empathie als auch ein intellektuelles Gefühl für die Zeit der Handlung, faszinierendster Geschichtsunterricht durch Pseudorealismus. Dieser Realismus erzeugt aber auch ein Dabeisein, ein Abenteuer, wie ich es selten gelesen habe. Man ist Passagier auf der unglaublichen Reise bitterarmer Bauern über tausende Kilometer in ein Land, das so fremd ist, dass sie es sich nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Ein Abenteuer, eine Entdeckungsreise, wie man sie heute einfach nicht mehr hat. Im Schweden des Jahres 1850 bestand das Wissen um die Welt aus dem, was der Pastor predigt, was der reisende Schullehrer den Kindern einmal die Woche erzählt, und zwar nur so lange, bis sie alt genug sind, Steine vom Acker aufzulesen. Keiner der Emigranten hat je auch nur eine Stadt gesehen. In der gesamten Präfektur, aus der die Emigranten, die wir im Buch begleiten, kommen, wohnen weit verstreut knapp 1000 Menschen. Keiner hatte je ein Schiff gesehen, und plötzlich steigen sie in einer fast richtigen Stadt im Süden Schwedens, immerhin bewohnt von ein paar tausend Menschen, alle auf einem Platz, in ein fast richtiges Schiff, ein bisschen größer hatten sie sich vorgestellt, und damit 3 Monate lang auf die andere Seite der Welt zu segeln und auszusteigen in einer richtigen Stadt, New York, die im Jahr 1850 eine Einwohnerzahl von einer fucking unglaublichen 500.000 Menschen hatte. Den Schock muss man erstmal verarbeiten. Und kaum sind sie angekommen, steigen sie auf ein wieder nicht ganz richtiges Schiff, denn es ist eines, das nicht mit Segeln betrieben wird, sondern den Hudson nach Albany nachts bei Windstille hochfährt, betrieben von Feuer und Wasserdampf. Und kaum steigen sie in Albany aus, steigen sie in Wagen um, die auf Eisenschienen stehen und nach Buffalo gezogen werden von einem Ding ganz vorne, in dem Feuer brennt und Wasser in einem riesigen Kessel zum Kochen bringt, wie auch immer das funktionieren mag. Wie immer das funktionieren mag, ist das Motto der Stunde, das Wort unglaublich bekommt Sinn, mehrfach. Denn alle Do's und Don'ts leiten sich für den schwedischen Bauern von den 10 Geboten der evangelisch-lutherischen Kirche ab, sie wurden jeden Sonntag wiederholt und einmal im Jahr bei einer Katechismusprüfung von jedem einzelnen Bauern abgefragt. Jede Handlung, jedes Geschehen wurde auf Konformität zu diesen 10 einfachen Regeln geprüft und was nicht passte, wurde passend gemacht. Das 4. Gebot zum Beispiel, man solle seine Eltern achten, ist die Grundlage der gesamten staatlichen Hierarchie in Schweden. Der Knecht achte den Hofbesitzer, der Hofbesitzer den Pastoren und der Pastor den König als Stellvertreter Gottes auf Schwedens steinischer Erde. Welche Welten an Glauben und Struktur zusammenbrechen, wenn derlei geschulte Christenkinder in einem Amerika ankommen, das nicht nur keinen König mehr kennt, an sich schon ein Gottesfrevel, sondern in einem New York mit damals 150 Kirchen, gewidmet fast ebenso vielen Auslegungen eben dieser 10 Gebote? Was für eine faszinierende Blasphemie. In allen 4 Bänden wird so nicht nur ein Gefühl für die Flüchtenden, sondern auch eines für den Stellenwert ihrer Religion erzeugt, auch das eine nützliche Parallele zur aktuellen Flüchtlingsbewegung. Denn wir aufgeklärten Weltbürger sehen heute die sich unverständlich dem Mann unterordnete afghanische Muslima, sie die rumhurende Teenagerin aus Prolis, wie sie täglich die ehernen Gesetze des Propheten mit Füßen tritt. Und wessen Weltsicht sich am Ende gesellschaftlich durchsetzt, ist keineswegs klar. Die USA heute sind im Vergleich zu Europa enorm religiös. Kein Präsidentschaftskandidat hätte auch nur die geringste Chance ohne das ständig wiederholte Bekenntnis zu Gott, denn die Einflüsse der hochreligiösen Einwanderer vor 150 Jahren leben in diesem Anachronismus fort. Insofern ergibt sich für die heutigen Streiter für Willkommenskultur das Problem, dass sie sich, ob sie wollen oder nicht, in einem Kulturkampf um den Einfluss des unreformierten Islam in Europa wiederfinden. In den Vereinigten Staaten von Amerika des Jahres 1850 gab es derlei Widerstand nicht. Das Resultat ist in jedem P16-Film zu bewundern, in dem bibelfest jede nackte Titte geschickt verdeckt wird durch den technisch perfekt auseinanderplatzenden Schädel des hochmoralisch gemeuchelten Bösewichts. Im zweiten Band sind die Einwanderer dort angekommen, wo sie von Anfang an hin wollten, in Minnesota. Minnesota liegt im nördlichen mittleren Westen, an der Grenze zu Kanada. Das Klima ist von dem Schwedens nicht allzu weit entfernt, die Sommer sind deutlich heißer, aber die Winter haben es hier wie dort in sich. Da die Atlantiküberfahrt windgetrieben und damit nicht berechenbar deutlich länger gedauert hat als erwartet, ist keine Zeit mehr für Aussaat und Ernte, es ist bereits August. Die 20 Schweden treffen jedoch auf Landsleute, die sie aufnehmen. Das Ziel der Reise geht auf Briefe eines früheren Auswanderers zurück, der darin seinen Eltern von den fruchtbaren Böden Minnesotas schwärmt. Absenderadresse Taylor Falls, Minnesota, North America. Wie bei jedem Roman, der ein Roadtrip ist, sollte auch hier Google Maps ein ständiger Begleiter sein. Und so lernen wir per Street View, dass es in Taylor Falls an einem Seitenarm des noch jungen Mississippi aussieht wie im Fichtelgebirge, dass sich aber gleich hinter den Waldrücken saftigste mecklenburg-vorpommersche Felder erstrecken. Und so finden die Einwanderer zunächst Zuflucht beim Briefeschreiber und lernen, dass alles, was sie machen müssen, um zu amerikanischen Bauern zu werden, ist, sich ein Stück Land zu claimen. Maximal 160 Acres, circa ein halber Quadratkilometer, was wenig klingt, aber im Verhältnis zu dem, was die Einwanderer in Schweden hatten, immer noch das Doppelte ist. Zudem völlig ohne Steine auf dem Feld. Und bedenkt man, dass man davon eine Familie von lediglich 5 bis 6 Köpfen versorgen und das Land völlig ohne jede Maschinisierung bewirtschaften muss, war es das Paradies. Wir begleiten also unsere Einwanderer, die wir auf den ersten 600 Seiten des Buches kennen und lieben gelernt haben, durch ihren ersten Winter, kein Zuckerschlecken, aber immerhin auf festem Land, sehen, wie sie das erste Mal auf Indianer treffen, die Kinder lernen, dass Stinktiere keine Katzen sind und die Erwachsenen, dass das Verhältnis zwischen Frauen und Männern 1 zu 20 ist. Die Einwanderer lernen, dass das wichtigste Wort in Nordamerika Cash ist, denn das Land mag viel hergeben, aber zunächst muss es bewirtschaftet werden und solange das nicht passiert, muss man all das kaufen, was es nicht gibt. Nägel, Äxte, alles aus Eisen ist Mangelware. Milch, Hühner, alles was in Europa seit Jahrhunderten domestiziert ist, ist nur spärlich vorhanden und damit teuer. Konnte sich die Familie in Schweden nur einmal in der Woche Fleisch zum Brot leisten, haben sie im ersten Winter oft genug Wildbret und Fisch, jedoch ab der späten Ankunft keinerlei Getreide und damit kein Brot und ohne Kuh keine Milch. Doch man überlebt, der Frühling kommt und damit der dritte Band, in dem ich nun stecke und ihn in Ruhe lesen möchte, ohne Zeitdruck. Man ist angekommen, die Winter werden leichter, ohne ungefährlich zu sein, die Einsamkeit wird kleiner, denn um die Claims unserer 20 Schweden herum siedeln sich mehr und mehr Landsleute an. Ich bin gespannt, wie weit uns Wilhelm Moberg noch mitnimmt in die Zukunft von Einwanderern im 19. Jahrhundert, deren Äquivalent heutzutage niemand mehr eine geben möchte, und hoffe sehr, dass sich bald ein Verlag findet, der diesen Klassiker der schwedischen Literatur für den deutschen Markt wieder auflegt, denn das Buch ist auf Deutsch zurzeit nur antiquarisch zu bekommen. Und wie deutlich geworden ist, das Buch wäre, obwohl in den 1950ern geschrieben, heute in Deutschland und ganz Europa wichtiger als damals, ja als je zuvor.